begrüße Sie herzlich, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei uns im Gesundheitsfernsehen. Die heutige Sendung ruft uns alle auf, Verantwortung zu übernehmen. Den Weg dazu haben uns schon mutige Wissenschaftler, Ärzte und Therapeuten geebnet. Wir sprechen über das internationale mRNA-Moratorium, über Hintergründe und weshalb diese Informationen für alle so wichtig sind. Bleiben Sie dran. Ja, ich freue mich sehr, meine beiden tollen Gäste vorzustellen. Professor Klaus Steger, Molekulargenetiker, und Dirk V. Seeling, Diplompsychologe. Und was euch vereint und über was wir heute sprechen, da bin ich unglaublich dankbar und es ist eine Ehre für mich. Schön seid ihr heute da. Ja, ich habe anmoderiert das mRNA-Moratorium, das internationale. Da möchte ich natürlich zuerst fragen, wie kam das zustande? Was sind eben da auch die Hintergründe?
Also ich habe vor 3 Jahren gestartet mit Konferenzen, also monatlich mit einem Ärzte- und Wissenschaftleraustausch und habe dabei gemerkt, also was alles schon bereits bekannt ist, warum mRNA-Impfstoffe so gefährlich sind und was man alles auch schon weiß, was dann in den Zellen passiert, auch was in der Statistik schon bereits bekannt ist. Und habe dann gedacht, okay, das wird jetzt bestimmt auch bekannt und dann wird es verboten und habe gemerkt, nein, also es ist eine riesen Pipeline von 100 Stoffen, die jetzt zugelassen werden. Also die sind alle in der Vorbereitung. In nächster Zukunft werden die Grippe-mRNA-Impfstoffe kommen, die HIV-mRNA-Impfstoffe, die sind eigentlich in der letzten Phase. Und unsere mRNA-Impfstoffe von Covid, über die wir die ganze Zeit berichten und wo so viele Verdachtsmomente sind, laufen immer noch. Und wenn man jetzt zum Arzt geht, muss man wirklich explizit fragen, ich möchte diese Impfstoffe nicht haben, weil man sonst nicht weiß, was ist denn da eigentlich, woraus bestehen diese Impfstoffe. Und mir war sehr wichtig, dann die Leute anzusprechen auch mit, und bin auch angesprochen worden von anderen Ärzten und Wissenschaftlern, wir müssen was machen. Und sonst machen die weiter an der Stelle. Und das ist, dann haben wir ein paar Leute angerufen, die haben gesagt, ja, es ist wirklich unglaublich, dass die so weiter, wir müssen, was können wir machen? Und dann haben wir gesagt, wir starten mit führenden Wissenschaftlern und auch Ärzteverbänden und machen und setzen ein Moratorium auf. Erstmal sammeln wir die Kernpunkte, von denen wir sagen halt, die sollen uns beweisen, dass das nicht stimmt. Weil, also wir müssen das dauernd beweisen, warum eigentlich, ne? Ja. Sondern wir haben den Anfangsverdacht, den haben wir belegt. Dort, wo das Geld ist, muss eigentlich nachgewiesen werden, dass das alles so nicht stimmt. Und das können sie nicht. Also weil es ist schon so viel Geld da reingeflossen und sie können das nicht. Also, glauben wir. Vielleicht täuschen wir uns auch. Schauen wir. Deswegen sind da 14 Fragen in diesem Papier, die ganz einfach zu beantworten wären, wenn das denn alles keine Gefahr ist und diese Impfstoffe wirksam wären. Das sind immer die beiden Punkte, Wirksamkeit und auf der anderen Seite Sicherheit, die mit denen Impfstoffe zugelassen werden müssen. Und die kann man jetzt genauer auseinandernehmen, was heißt sicher, was heißt wirksam. Und die Fragen sind darauf ausgerichtet, 4 Seiten aufgesetzt und dann jetzt kann jeder dort unterzeichnen, weil wir glauben, dass diese Problematik nur von den Bürgern selber, dass die in die Selbstermächtigung kommen, dass die für sich auch sagen, ich möchte das nicht und ich möchte es gern geklärt haben. Weil es ist ihr Staat, es ist ihr Geld, was dort rausgespült wird. Und wenn wir das nicht eindeutig verlangen von den Politikern, dann wird dort nichts passieren. Es ist so viel Geld, was dort ausgegeben wird in dem Sektor, dass es sehr schwer ist, wenn da ein paar Wissenschaftler irgendwie was gegen sagen, dann hat das keinen Impact. Der Hauptpunkt ist, die Menschen müssen selber aktiv werden. Die einfachste Möglichkeit ist zu unterzeichnen bei mwm-proof.com und dort ist ein internationales Moratorium, also auch die anderen Länder waren sofort bereit mitzumachen und ja, da freue ich mich, dass wir die größten Verbände auch, die weltweit gerade tätig sind, auch gewinnen konnten, dass die mitmachen. Von daher ist es eine sehr, sehr schöne Aktion geworden.
Großartig und das sind ja wirklich ganz viele namhafte Verbände. Wir werden auch alles verlinken, weil das ist mir sehr, sehr wichtig. Und was mir unglaublich gefällt, ist wirklich, dass du wirklich in den Dialog treten möchtest, weil das ist ja längst überfällig. Ja. Und es gibt einfach diese Fakten mit dieser Übersterblichkeit, mit all diesen Dingen, das ist belegt. Anfangs könnte man ja noch sagen, ja, man weiß es noch nicht, aber jetzt weiß man es. Ja. Und es ist immer noch wirklich der Teppich des Schweigens darüber gehüllt. Und ich freue mich sehr, dass wir darüber jetzt wirklich die Menschen informieren, weil Information ist alles und wir können wirklich die Eigenverantwortung übernehmen. Was gibt es aus deiner Sicht jetzt dem noch zuzufügen, eben über diese Gründung? Woher kommst du? Wie habt ihr euch gefunden? Habt ihr euch schon gekannt? Das wäre noch spannend auch zu hören.
Entdecken Sie jetzt Ihre Lieblingsexperten auf Wikisana.
Ja, wann wir uns kennengelernt haben, weiß ich gar nicht mehr so richtig. Jetzt aktuell zu dieser Aktion auf jeden Fall über MWGFD. Also ich bin Mitglied, momentan auch Vorstandsmitglied bei MWGFD. Mhm. Anscheinend zwei sehr komplizierte Wörter hier. Also MWGFD steht für Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie, ja. e.V. Sitz ist in Deutschland, aber wir sind sozusagen im deutschsprachigen Raum aktiv. Wir haben auch Österreicher und Schweizer im Verein als Mitglieder. Mhm. Die Mitgliederzahl ist begrenzt eigentlich auf, ja, eben jetzt die Wissenschaftler primär mal, um das Ganze überschaubar zu halten. Das ist dann jetzt so zwischen 40 und 50, ja. Und wir haben aber jede Menge Unterstützer. Da kann man sich dann auf der Homepage, das ist dann www.mwgfd.org hinten, ja, kann man sich dann eintragen. Wir versenden einmal im Monat ein Newsletter. Was wir da gemacht haben, da war auch diese Aktion mit verlinkt dabei. Und wir haben seit Gründung erfolgt ja durch Professor Sucharit Bhakti, ich glaube, der Name ist weltweit bekannt, zusammen mit Dr. Ronny Weigl, Frauenarzt hier. Und seit Gründung ist eigentlich unser Hauptziel, eben die Menschen aufzuklären. Ja. Und das hat eigentlich angefangen zunächst mit dem bekannten PCR-Test. Das war auch mein Einstieg. Ja. Und ja, und dann ist immer mehr Richtung Impfung gedriftet. Wobei man sagen muss, dass eben sehr viel Verwirrung herrscht in der Bevölkerung und aus meiner tiefsten Überzeugung bewusst gesteuert. Ja, von wem auch immer, lassen wir hier mal bleiben. Ja. Es beginnt also schon mit so einer alleinigen Verwendung des Begriffs Impfung. Ja. Da wurde ja über Jahrzehnte durch die Grippeimpfungen eigentlich Vertrauen erzeugt. Ja. Es ist eben keine konventionelle Impfung. Ja, konventionelle Impfungen beruhen immer auf Proteinbasis, also Eiweißbasis. Das ist sozusagen die Hardware der Lebewesen. Und dieses Mal ist es erstmalig RNA, das ist sozusagen die Software der Lebewesen. Und das Paul-Ehrlich-Institut selbst, zum Beispiel, kann man einfach auf der Homepage nachlesen, bezeichnet diese Art von Impfung als genetische Impfstoffe. Das kann man also mit DNA oder mit RNA machen. Es wurde ja beides eingesetzt. Ja, DNA war in AstraZeneca, Johnson & Johnson vorhanden, in so Viruspartikel eingehüllt. Und das, was bei uns hauptsächlich verimpft worden ist, also Pfizer, BioNTech und Moderna, das war halt RNA in ja, Fetttröpfchen, Lipid-Nanopartikel heißen es offiziell, eingehüllt. Und ein anderer wichtiger Punkt, kann ich vielleicht schon mal einen Hinweis geben, werden das später genauer uns anschauen. Ja. Die zweite Fehlinformation, die ja von Politik und auch Medien verbreitet wird, dass es eben keine natürliche mRNA ist, sondern dass es tatsächlich modifizierte mRNA, Stichwort Mod-RNA ist. Und auch diesen Begriff habe nicht ich erfunden. Ja, den kann man einfach auf den Webpages der Herstellerfirma so, definitiv so nachlesen. Ja. Und ich persönlich halte das für eine bewusste Irreführung, weil mRNA ist natürlich so, ja, von der Schule Biologie her bekannt, nur ganz was Wichtiges, Lebenswichtiges kommt in jeder Zelle vor. Ja. Und das entspricht eben nicht der Tatsache, es ist modifiziert, es ist ein künstlicher Baustein eingebaut werden. mit dem unser Körper, unsere Enzyme massive Probleme haben. Ja. Ja, das werden wir uns, denke ich mal, später noch genauer anschauen. Ja.
Also kann man einfach das wirklich so klar und deutlich sagen, dass erstens gesunde Menschen da behandelt wurden und nachher wirklich kränker waren. Das sieht man ja jetzt auch an vielen Dingen. Wir wissen noch abschließend längst nicht, wie lange das irgendwie immer produziert wird im Körper. Dass jetzt eigentlich die Zulassung war ja 2022 und das war ja nicht Phase 3, es war ja nicht abgeschlossen. Und aufgrund von dem sind jetzt wieder neue zugelassen, habe ich das richtig verstanden? Mhm. Und das ist ja eigentlich müsste ein Aufschrei durch die Welt gehen und müsste schauen, und gerade wenn man jetzt das einfach fröhlich weiter produziert, was den Menschen da angetan wird. Und man sieht ja jetzt, ich freue mich dann auch, dass wir da noch in die Statistik reingehen. Und ich glaube, das müssen wir einfach alle wissen, dass wir da nicht, ich weiß nicht, wo die Welt da hinsteuern würde, wenn wir unzählige Impfungen auf dieser Basis den Menschen, ich muss sagen, antun würden.
Es geht wirklich um die Genetik des Menschen.
Ja.
Also es ist ein Angriff auf die Genetik des Menschen.
Ja.
Und es ist nur eine Frage, wie oft ich dort geimpft, in Anführungsstrichen, werde. Mhm. Sondern es ist so, wie gesagt, es ist eine genetische Intervention, die dort stattfindet. Ja. Und die kann entarten. Das ist einfach eine Wahrscheinlichkeitsrechnung dann, wenn ich, wie viele Spritzen brauche ich, bis dass ich dann eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit habe. Und wenn wir ja jetzt über vielleicht 2-10% reden, die davon einen Schaden oder ein Problem haben mittlerweile.
Was heißt nur?
Ja. Aber wir reden jetzt über das, was gerade auf uns zurollt.
Das Offensichtliche vielleicht.
Was in der Pipeline ist, das ist eine systematische Umprogrammierung. Ja. Und deswegen, da will ich einfach für sensibilisieren. Also wir haben das nicht mehr im Griff, was dort reingemischt worden ist, weil ja auch jetzt bei den alten Impfstoffen war ja der Prozess, der wurde zugelassen. Die Studie, Zulassungsstudie war schon schlimm genug. Das hätte man alles dort schon sehen können. Ja. Trotzdem wurde es zugelassen. Und dann wurde ja ein anderer Prozess aufgesetzt. Also die haben ganz andere Sachen dort mit reingemischt.
Okay, ja.
Also man stellt sich vor, man kriegt zugelassen, dass das Auto ist jetzt zugelassen für den Straßenverkehr und dann geht ein Automobilbauer hin und sagt halt, ich mache jetzt mal noch ein bisschen mehr rein die Bremsen gehe ich ein bisschen von runter, weil das zu schwer ist. Also wie kann das überhaupt gehen? Das wundert mich. Ne? Sondern dass dann nicht was wieder neu zugelassen werden muss oder dass da nochmal gegengeprüft werden, kann man ja alles schneller machen. Okay. Aber man kann doch nicht darauf verzichten, dass man weiß, dass die Bremsen funktionieren. Und bei den Impfstoffen ist es so. Wir haben keinen Ausknopf. Wir wissen nicht, wie lange Spike-Proteine produziert werden. Ja. Sondern das ist außerhalb jeder Beeinflussung. Es wird reingespritzt, dann wird es produziert und dann geht es weiter. Also, und man hat gedacht, das hört vielleicht dann so nach ein paar Wochen auf oder nach einem Monat spätestens. Und man hat halt jetzt nach 76 Wochen immer noch Sachen festgestellt, ne, was da an. Also das sind ganz klar Studien, die das nachgewiesen haben. Ne? Und deswegen glaube ich, das ist wichtig, dass die Leute verstehen. Es geht jetzt nicht um so ein bisschen schlechte Medikamente, gab es immer mal. Ne? Also, sondern dieses Ausmaß hat es so wirklich noch nicht gegeben.
Ja. Das macht mich wirklich zutiefst betroffen. Wir haben noch nicht über die selbstreplizierende mRNA gesprochen.
Darf ich vielleicht noch kurz was ergänzen? Ja. Also die Leute, also das Problem ist ja momentan, dass viele Leute denken, Gott sei Dank, Corona, Covid-19 ist vorbei, jetzt ist wieder alles in Ordnung und das ist eben definitiv nicht der Fall. Ne? Es gibt eine definitive Impfagenda, auch der Begriff stammt wieder nicht von mir, stammt von der EU, kann man nachschauen. Ja? Da hat es so eine Zusammenkunft gegeben, die haben da dann so einen 10-Punkte-Plan verabschiedet, kann man von der Seite der EU herunterladen, ja, in, glaube ich, 8 verschiedenen Sprachen oder so, ja. Da steht definitiv Impfagenda 2030 drüber. Und man muss natürlich sagen, die Pharmaindustrie hat mit dieser Art, dieser genetischen Impfung natürlich das große Los gezogen. Es ist sozusagen der Goldesel für die. Ja. Der Hintergrund ist, bei diesen konventionellen, also proteinbasierten Impfungen, da hat es ja gut 8-10 Jahre, so Pi mal Daumen, gedauert, bis so ein Impfstoff vorhanden war. Ja. Jetzt ist klar, es werden natürlich Pandemien ausgerufen und dann will man ja gegen diese Pandemie, gegen den Virus impfen. Die Frist ist ja 100 Tage soll ja dann der Impfstoff fertig sein. Und also der Hintergedanke ist das, ich habe jetzt praktisch meine RNA, die in diese Lipid-Nanopartikel verpackt ist. Und jetzt hat es zunächst eine Notfallzulassung gegeben, jetzt wird jetzt still und heimlich in eine normale Zulassung umgewandelt. Und dann ist nämlich die Argumentation, die Technik funktioniert ja wunderbar, ja, weil man die Schäden natürlich vertuscht, ganz klar hier. Und,
aber die Wirksamkeit ist ja auch nicht bewiesen.
Naja, das ist ja egal, aber die
das ist egal.
Die Pharmafirmen können dann bei der nächsten Pandemie sozusagen sagen, okay, wir haben bewiesen, damit es funktioniert, die Technik. Wir brauchen jetzt nur diese RNA-Sequenz gegen irgendeine andere Sequenz für den neuen Virus austauschen, weil sie haben ja das Ziel, dass der Impfstoff in 100 Tagen fertig ist.
Genau, umgehen alles, was eigentlich nötig wäre.
Ja, also erstens kriegen sie das rasant durch. Man schaut noch weniger hin wie jetzt schon. Mhm. Ja. Und das Problem ist, deshalb habe ich gesagt, die Menschen irren sich, wenn sie denken, damit Covid-19 vorbei ist. Das kommt mit anderem Mantel wieder. Mhm. Ja. Also so lange, bis sie sich nicht mehr gefallen lassen. Ja. Mhm. Ja. Und das Problem ist ja, dass kein Mensch auf die kumulativen Wirkungen eingeht. Ne? Also die Lipid-Nanopartikel sind prinzipiell schlecht für uns. Ja? Mit jeder neuen Impfung, die umgestellt wird, wir wissen ja, RSV ist schon zugelassen, Grippe, also Influenza, wie mit Sicherheit als nächstes kommen, ja, das potenziert sich ja alles. Wir wissen ja jetzt schon bei den Corona-Impfstoffen, dass ab der dritten Impfung deutlich mehr Probleme gibt als bei den ersten beiden. Ja, und es wird sich ja dann bei den anderen Impfungen dann noch alles potenzieren. Ja. Dasselbe ist mit dieser modifizierten mRNA. Ja.
Und ich bin froh, dass wir jetzt eben dann noch die Statistik anschauen, weil viele Menschen sagen mir auch, ja, ich hatte zwar schon oft Corona, obwohl ich geimpft war, aber sonst wäre es noch viel schlimmer gewesen, oder?
Ja.
Und
ja,
diese Dinge wirklich mal aufzuklären, hinzuschauen.
Ja, bin ich Ihnen dankbar, dass wir da, also jetzt in ich denke, es ist wichtig, das eine ist so eine Idee davon zu bekommen. Mhm. Und es gibt Leute wie ich ja auch, bin zwar vom Hintergrund Psychologe, habe aber eben zur Testdiagnostik auch promoviert. Also habe ein bisschen mehr vielleicht auch ein Gefühl für Zahlen und habe dann nachrecherchiert. Und Professor Reitzner und Professor Kuhbandner, Reitzner ist ein Mathematiker, Kuhbandner ist ein Psychologe. Und die hatten schon vor 2 Jahren eine Studie rausgebracht. Da wurden sie schwer für angeschossen. Obwohl die auch schon ja gigantisch besser ist als andere Sachen, die auf dem Markt waren. Ja. Und aber es passt halt nicht ins Narrativ rein. Jetzt haben sie nochmal sich die Mühe gemacht, haben alle Originaldaten von den einzelnen Bundesländern bekommen, wie viele Leute leben dort. Das ist also ein Staatsgeheimnis tatsächlich.
Okay. Okay.
Also man kann nicht einfach diese Daten bekommen, sondern haben sie dann gemacht. Und alle bis auf Rheinland-Pfalz haben es dann irgendwann auch geliefert. Und Rheinland-Pfalz war das einzige Bundesland, was noch übrig geblieben ist. Also das hat man dann halt eingeschätzt. Und dann hat man folgende Zahlen geguckt. Wie viel sind denn 2020 gestorben? Mhm. Entsprechend der Vorhersage der Versicherung. Und da haben wir erwartete Todesfälle, ist also die erste Zeile unten als Summe und das sind 981.000. Mit denen hat man gerechnet in 2020. Mhm. Tatsächlich gestorben, also das, was dann gemeldet worden ist an Todesfällen, waren dann 985.000. Das sind also 4.000 Menschen mehr in 2020, also als das Pandemiejahr war, als wir alle eingesperrt worden sind, weil ja alle sonst sterben werden. Und die man hat immer so eine Schwankungsbreite in den ganzen Jahren von vielleicht 10 bis 20.000, kann man sagen, sind immer normal, dass diese Schwankungsbreite da ist. Also bis dahin muss man noch keine Panik haben.
Ja.
Also das ist absolut im Rahmen, ne? Selbst wenn jetzt nochmal der Dreifache gestorben wäre.
Schon ein erster Beleg für den Unsinn, müsste ich gerade sagen,
richtig,
in dieser Pandemie, oder?
Und da könnte man jetzt noch tiefer reingehen.
Ja.
Wie war das im März, als alle runtergefahren haben? Da war eigentlich schon am Abklingen gewesen. Mhm. Das RKI-Files haben das belegt, dass die RKI-Wissenschaftler das auch gesagt haben.
Ja.
Und dass es dann eine politische Entscheidung gab. Das ist alles belegbar in den RKI-Files. Ne?
Schon das ein Skandal.
Das ist eigentlich schon Skandal genug, dass man sagt, wer haftet hier an der Stelle, ne? Für welche Sachen. Dann sind wir 2021. Da ist interessanterweise, da haben wir schon die Impfstoffe gestartet. Also ne, wir haben in Anfang 2021 schon die Älteren sehr stark geimpft und da sind 33.000 mehr gestorben als erwartet. Und wir sind dann in 2022, da sind 68.000. Und das ist schon alles auffällig. Und wir sehen, das ist alles so, ab dem Alter von 60 sind sehr viele, also sind wesentlich mehr Leute gestorben. Generell sterben weniger Menschen, wenn sie 0 bis 14 Jahre alt sind. Also auch da sind 146 mehr gestorben als erwartet.
War ja auch diese vulnerable Gruppe, die fast gezwungen wurde, oder?
Genau, ja. Und dann sind wir bei 2023, da sind immer noch 23.000. Und das sind alles Zahlen, die von der Versicherungsstatistik wurde gesagt, wie viel müssten eigentlich in diesen Jahren sterben. Mhm. Die gab es ja alle, diese Daten. Ja. Und dann können wir sagen, wie viel sind tatsächlich gestorben. Das sind ja jetzt Originaldaten auch aus den Meldedaten in Deutschland.
Ne? Aber auch diese Zahl von 2023 ist sehr aussagekräftig, immer noch oder? Viel, ja. Das sagt uns ja eigentlich ganz viel, weil die Pandemie, die sogenannte Pandemie war vorbei.
Richtig.
Und was ist dann jetzt der Grund, also, oder?
Was ist jetzt,
eigentlich klar,
richtig.
Logisch.
Jetzt müsste man also sagen, das ist ja das ist für mich ein Anfangsverdacht, dass man jetzt sagt, so, es ist offensichtlich, irgendwas läuft da komisch, warum ist das so? Und dann geht man in die nächste Ebene rein und sagt halt, was sind denn die Diagnosen dahinter? Was ist denn dort auf der Krankenebene vielleicht auch zu sehen? Und so haben wir es aufgebaut, dass wir uns das angucken. Das ist alles auffällig, dass es eher mit den Impfstoffen zu tun hat. Wir haben also in den Übersterblichkeitsdaten eine Raten von 2023 in den einzelnen Bundesländern. Da merken wir, ganz hinten ist jetzt 2022/23 der Winter. Ne? Was ist da passiert? Da merken wir, in allen Bundesländern ist ab 2022/23 das Problem. In 2021 gab es nur ein paar Bundesländer. Also was ist da passiert? Ist der Virus komischerweise schlimmer geworden? Eigentlich werden die Viren immer ungefährlicher.
Wow, so aussagekräftig, also, wirklich das so zu sehen, richtig. Und zu verstehen, endlich zu verstehen, oder?
Ja, dass das in allen Bundesländern passiert ist. Ja. Und dann kann man sagen, halt, gibt es da einen Zusammenhang zwischen den Bundesländern? Welche Bundesländer haben denn stärker zugelegt, welche weniger? Mhm. Weil man könnte jetzt sagen, dass die Bundesländer, die jetzt eine hohe Infektion hatten vor 2 Jahren, dann könnten die aber Long-Covid haben.
Okay.
Und deswegen sind da auch mehr gestorben.
Gibt es da auch Daten dazu?
Genau.
Ja.
Und das ist aber nicht so, sondern es ist eben nicht Long-Covid. Das kann man feststellen, weil die Korrelation, also der Zusammenhang jetzt zwischen der Infektion von 2020 und dann der Übersterblichkeit in 2023, der ist minus. Also das heißt, dass wenn ich eine hohe Infektionsrate hatte in den Bundesländern, habe ich eine niedrigere Sterblichkeit in 2023.
Okay, unglaublich, ja.
Also das kann kein Long-Covid-Effekt sein. Ja, das ist damit widerlegt. Ja?
Eigentlich sagen diese Zahlen schon alles. Und müsste wirklich, ich sage es noch einmal mehr, ein Aufschrei durch die Welt gehen, oder?
Ja. Ja. Also Statistiker sind ja dann sehr tricky. Also deswegen war gut, dass die Kubantner und Dreizner halt 2022, glaube ich, ist der Artikel rausgekommen, das gemacht haben, weil dann kam vom Max-Planck-Institut und anderen Instituten, die sehr viele Fördergelder bekommen haben, die dann versucht haben, die Studie auseinanderzunehmen.
Also
man kann dann halt in der nächsten Phase sagen, die dann, ja, was ist denn vielleicht doch eine Ursache davon? Ne? Was könnten für andere Faktoren dahinter sein? Und dann hat man das nochmal gegengeprüft und hier an der Stelle, es wurden halt komischerweise in 78.183 Corona-Tote gemeldet, aber es gab keine Übersterblichkeit. Das hat also damit zu tun, dass man auf einmal keine Grippe mehr hatte. Die haben alle einen Schein bekommen, dass sie Corona-tot sind. Also
ja, okay, da ist dann wirklich fraglich, was hat das für eine Aussagekraft,
richtig,
oder?
Richtig, ne? Und die Zusammenhänge vielleicht abschließend nochmal, also höhere Übersterblichkeit, von der Impfquote. Je höher die Impfquote, desto höher die Übersterblichkeit. Und wenn die Covid-Infektionen waren, es sind mehr Infektionen dort in den Bundesländern, wo mehr Impfquote ist. Wir haben mehr Tote. Und also von daher sind diese Zusammenhänge hochsignifikant. Also das ist der Zusammenhang. Und auf der anderen Seite gibt's halt die Idee, dass es vielleicht auch die Maßnahmen sind, die daran schuld sind, dass da mehr Leute sterben. Also Bremen sind sehr viele dann gestorben in 2022, 2023. Hamburg, die sind bekannterweise sehr, sehr hinterher gewesen, dass die Leute auch mitmachen und überzeugte Impfer gewesen. Und wir haben dort die höchste Totenquote halt. Und dann, wenn wir uns das anschauen, ist aber die Intensität der Maßnahmen, kann es nicht sein. Man hat ja dann gesagt, wenn viel Maske getragen wurde oder so, dann sind die gestorben. Der Zusammenhang ist nicht da. Es ist auch nicht da mit dem Bruttoinlandsprodukt, aber es gibt einen Zusammenhang mit der Armut. Also je ärmer Menschen sind in einem Bundesland, aber auch international ist das zu sehen an den WHO-Daten, da wo mehr arme Menschen sind, ne, die sterben früher, werden auch mehr krank. Mhm. Es hat mit Geld zu tun, also wenn Armut wirklich da ist. Dann haben wir Altersdurchschnitt. Gab es auch keinen signifikanten Effekt von den Pflegefällen, gab es auch nicht, dass mehr Pflegefälle, würden die mehr sterben, den Zusammenhang gab es auch nicht. Aber es gab den Zusammenhang mit Vertrauen in die Politik. Also je mehr diese Bundesländer in Politik vertraut haben und in das, was die sagen, desto höher ist dort die Übersterblichkeit. Also das ist ein signifikanter Effekt.
Großartige Studie. Alle Faktoren, also ich bin wirklich jetzt einerseits begeistert, aber auch zutiefst schockiert, dass das einfach nicht bekannt wird und dass man fröhlich weitergehen möchte und wirklich, ich kann einfach nur noch einmal mehr sagen, alle Menschen aufzurufen, da wirklich in die Verantwortung zu kommen, weil was für eine Welt wird das sein in einigen Jahren, wenn wir da nicht Einhalt gebieten. Und ich bin so dankbar für euren Mut und dass nur das, eigentlich das, was wir jetzt gesehen haben, das ist schon ohne Worte. Und wir sind leider schon eben gegen Ende der Sendung, aber es hat mich tief beeindruckt. Euren Mut, muss ich einfach nochmal sagen, eure Arbeit und eben das so klar, ohne Polemik, wissenschaftlich darzulegen mit allen Faktoren, das macht das wirklich unangreifbar, weil es ist dann alles gedacht.
Vielleicht abschließend, also die Idee ist, wenn mehr Leute unterzeichnen, dann hat man natürlich auch Möglichkeit, auf Politiker zuzugehen und zu sagen, lasst uns doch zusammensetzen in einer Kommission, bestehend aus Experten, die ihr empfehlt und Experten, die wir empfehlen. Und wir schauen uns dann die einzelnen Studien an. Warum gibt es auch Studien, die was anderes behaupten und auf welcher Grundlage ist das? Ja. Und eben, dass die Bürgermeister angesprochen werden vor Ort. Also das sind, die heißen ja Bürger, also sind die Meister der Bürger. Ja. Sprecht die an und nehmt die vier Seiten mit, druckt die aus. Und es gibt auch ein Anschreiben, das der Bürgermeister an sein Gesundheitsamt schicken kann. So, und das kann man runterladen von MWM Proof und dann eben vor Ort tatsächlich Aufklärung. Und das ist einfach möglich. Ich muss nicht viel Ahnung da haben. Ich muss jetzt kein Arzt sein. Ich muss kein Wissenschaftler sein. Man kann sich einfach darauf berufen und sagen, schau mal, da sind schon 12.000 Leute, die unterzeichnet haben, 4.000 Wissenschaftler und Ärzte. Was brauchst du denn jetzt, damit wir endlich da in die Aufklärung gehen können?
So toll, eben diese Dialogfähigkeit. Auch möchte ich wirklich die tollen Bücher erwähnen, wo wir als Laien Informationen bekommen, aber eben auch die Ärzte, die ja auch am Anfang einer neuen Ära stehen und wirklich diese Informationen brauchen überhaupt, um einmal, ich kenne ganz viele Ärzte und Ärztinnen, die gar keine Handhabe haben, überhaupt mit Menschen zu unterstützen. Und es ist großartig, was ihr da macht. Vielleicht noch 2-3 Worte zu den Büchern auch.
Ja, also wir haben diesen Sammelband, da sind 40 Autoren, die führend sind im deutschsprachigen Raum, auch Schweiz, Österreich, Deutschland, die das zusammengefasst haben, was wir jetzt so ansatzweise gehört haben, aber auch schon in Therapie reingehen, auch in Diagnostik reingehen. Und also das ist ein Gesamtzusammenhang und das ist jetzt ganz gezielt für Ärzte und Heilpraktiker. Das ist aus meiner Sicht der bedeutendste Leitfaden, den es gibt, der aufgebaut worden ist von einem Ärztekreis. Ja. Ich denke, Kurt Müller war auch bei euch öfters gewesen, also war auch dort der wissenschaftliche Berater in diesem Kreis. Und das ist alles zusammengefasst jetzt in einem ganz neuen Leitfaden. Alles bei Sound of Truth zu finden und dort auch zu bestellen, wird dann ab Mitte Dezember ist das dann auch verfügbar.
Wunderbar. Ich werde alles verlinken. Und ich habe da schon überall reingeschaut und es sind einfach so wichtige Informationen. Und ich kann nur einmal mehr sagen, mir gefällt diese Dialogfähigkeit, die ihr habt. Ihr sucht den Dialog, ihr möchtet wirklich in das Gespräch kommen. Und ich glaube, das ist der einzige Weg. Und trotzdem deutlich und klare Worte. Also ich bin unglaublich dankbar. Gibt es von deiner Seite her noch etwas zu erwähnen? Jedenfalls machen wir noch weitere Sendungen. Und ich bin wirklich eben begeistert und eben auch schockiert und unglaublich dankbar, dass wir heute da sind.
Vielen Danke, herzlichen Dank. Danke, dass wir hier sein durften.
Ja, das ist ganz toll. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich finde einfach, es ist die Zeit, diese Dinge zu verstehen, und ich bin dankbar für diese Aufdeckung. Und ich glaube, wir alle können so viel mehr tun, als wir denken. Ich hoffe, Sie sind bei der nächsten Sendung wieder mit dabei. Bleiben Sie gesund und auf Wiedersehen.